zugegeben, alles nur kein Teetrinker. Normalerweise aber jetzt.
Jetzt geht's los mit dir und dem Tee.
Jetzt trinke ich sogar Tee. Warm?
Ja, bisschen. Ein Sadist wie auch im letzten Jahr schon.
Das, was ihr da gerade knallen hörtet, war tatsächlich mein Aufnahmegerät hier. Jetzt stelle ich jetzt mal wieder auf. Das hat Bianca natürlich umgeworfen.
Natürlich. Wenn ich schon Silvester nicht knallen durfte.
Ja. So, also, wie sagt man? Fröhliches neues Jahr.
Genau, frohes Neues.
Frohes Neues. 2022.
Schöne Zahl eigentlich. Fiel mir von Anfang an nicht schwer zu schreiben.
Ja, es gibt jetzt schon wieder diese Heiratsfanatiker, die am 2.2.22, es gibt schon wieder ganz viele, da sind die Standesämter schon wieder ausgebucht.
Na immerhin, man sagt doch immer, wenn die Menschen heiraten, ist die Welt voller Hoffnung.
Wer heiratet, sündigt nicht.
Na, das weiß ich jetzt nicht. Ob ich das unterschreiben würde, weiß ich nicht.
Ja, also schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass ihr da seid. Dieser Podcast ist auch Teil einer Ohrfunksendung Gemischtes Doppel. Das ist eine kleine Hommage an unsere Ohrfunk-MIPS-Geschäftsführerin Anja. Wenn man ihr sagt, sag mal 11, sagt sie 11. Und wenn man ihr sagt, sag mal gemischt, sagt sie gemischt.
Und deswegen sind wir das Gemischte Doppel. Und ich hoffe natürlich, dass Sie und ihr am Dienstag vielleicht beim Ohrfunk schon die erste Sendung Gemischtes Doppel gehört habt mit Anja und Rainer.
Ja, also wenn nicht, dienstags 18 Uhr und donnerstags 18 Uhr und in Wiederholungen mittwochs um 9 und freitags um 9.
So sieht's morgens aus.
Ja. Dann mache ich nochmal schnell, wir haben hier gerade hier wieder so eine Kerze, eine Vanillekerze stehen. Und was hast du uns jetzt für einen Tee kredenzt?
Persischen Granatapfel habe ich uns kredenzt, weil ich habe eine Tee-Weltreise geschenkt bekommen. Ganz wunderbar. 12 verschiedene Sorten, jeweils 15 Teebeutel aus ganz unterschiedlichen Regionen dieser Erde. Und das mit der Kaminkerze zusammenhält einen schon warm, wo es jetzt doch wieder allmählich Winter wird.
Bloß, also du trinkst ja schon Ewigkeiten Tee, ne? Also seit ich dich kenne, trinkst du eigentlich Tee? Du hast zwar zwischendurch dich auch mal auf Kaffee also Milch mit ein bisschen Kaffee umgestellt, aber was ist das Tolle an Tee?
Also ich weiß nicht, erstmal gibt es so viele verschiedene Tees, also die haben ganz eigene Geschmackswelten in mir ausgelöst, immer schon. Manche brauchen Zucker, manche dürfen gar keinen Zucker und dann gibt es so viele verschiedene grüne, schwarze, rote, Kräuter, Früchtetees, also es ist einfach eine unglaubliche Vielfalt. Das gefällt mir total gut am Tee und ja, so ein gewisses Zeremoniell, also ist es mehr noch als Kaffee für mich ein Nicht-Gebrauchsgetränk, sondern es transportiert auch Stimmungen mit.
Mhm. Die Japaner haben ja so eine richtige Teezeremonie.
Ja, toll. Nicht nur die Japaner, die Engländer natürlich auch, aber die Japaner haben ganz ausgefeilte Teezeremonien. Ich meine, da könnte man schon fast das Trinken drüber vergessen. Aber ja, Tee ist halt einfach, klar, in manchen Ländern ist es eben auch nur ein Gebrauchsgetränk, aber für mich ist es was Besonderes. Und das war mein einziger Vorsatz für dieses Jahr 2022, dass ich mit dem Teetrinken endlich wieder anfange, weil ich gemerkt habe, der Kaffee bekommt mir auch gar nicht so gut meinem Cortisolhaushalt. Ich bin abends sehr unruhig, komme nicht gut zum Schlafen und so. Und
naja. So ein Tee ist da besser? Moment mal.
Na, wenn du nicht gerade schwarzen oder grünen Tee trinkst, auf jeden Fall, da ist ja kein Tein drin.
Ach so, ich dachte, im Tee ist immer Tein drin.
Nein.
Ah, das kann auch viel lernen. Also ja, es gibt Tee ohne Tein.
Ja, es gibt einfach Tees, die sind eben, ja, Kräuter oder Früchte, die dann aufgegossen werden und so weiter. Da ist dann kein Zusatz oder sowas drin. Das heißt schon Tee. Das heißt, ja. Mhm. Weiß ich gar nicht. Ist eigentlich eine gute Frage. Weil der Tee, der aus anderen Ländern so transportiert wurde, man erinnert an Indien und so, das waren natürlich schon oft schwarze und grüne Tees. seit wann unser Tee eigentlich Tee heißt oder die Kräutertees Tee heißen, das wäre mal eine Forschung wert. Vielleicht mache ich das mal bis zur nächsten Sendung.
Genau, dann können wir ja mal drüber quatschen, was jetzt so Kräutertees und schwarze Tees und du hast gesagt rote Tees und was war das?
Gelb? Weiße gibt es auch noch, ja.
Also das müsste man ja eigentlich
machen. Das mache ich mal.
Es fängt jetzt auch schon ein bisschen an zu duften, also sowohl das Vanillekaminchen hier, die wunderschöne Vanillekerze, als auch so ein bisschen der Tee.
Ja, bei mir ist Duft eindeutig eine ganz starke Medizin gegen depressive Anflüge, gegen Traurigkeit, gegen Dunkeldepression oder so. Gerüche sind bei mir ganz wichtig. Mhm. Aber man könnte jetzt meinen, ich gehe das alles medizinisch an. Nein, ich genieße es in der Hauptsache alles.
Also ich das erste Mal so mit, dass ich, nee, stimmt nicht, ich wollte gerade sagen, das erste Mal, dass ich so über Tee so überhaupt nachgedacht habe. Und natürlich, ich habe in der Schule, gab es in meinem Internat, da gab es abends immer entweder Pfefferminz oder Hagebuttentee.
Ja, Hagebuttentee, den gab es doch auch immer in Jugendherbergen in so riesen Kanistern. So Blechkanistern mit so einem Blech, der gehört so aus der Großküche, kamen die immer rüber und klapperten. Und ja, an diesen Hagebuttentee erinnere ich mich natürlich auch nicht. Gehörte zu den glücklichen Menschen, denen selbst der geschmeckt hat. Das teilen nicht viele.
Nee, also den Hagebuttentee, also mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt, aber den mochte ich nicht gerne. Ein Pfefferminztee, wenn ich genug Zucker drin hatte, fand ich den schon ganz lecker, aber ja, ne, das war so die erste Erfahrung mit Tee.
Ja, und nicht zu vergessen den Kamillentee, wenn man krank war.
Ja gut, das hatte ich nie. Also ich kriegte nie Kamillentee, wenn ich krank war. Und dann Jean-Luc Picard bei Star Trek, Earl Grey. Ja. Und dann habe ich dich kennengelernt und da war dann auch immer viel Tee drin.
Ja. Na, du gehst ja dein Jahr ziemlich leicht an, hä, dieses Jahr.
Oh, das
so richtig in Plauderstimmung hier, das kenne ich ja gar nicht von dir.
Muss auch mal sein.
Ne? Auf jeden Fall, auf jeden
muss
Fall.
Muss auch mal sein. Ich kann ja nicht dauernd über depressive Stimmungen, finstere politische Intrigen und es wären alles Themen. Und Bücher sprechen, über Bücher sprechen wir bestimmt auch noch. Aber ne, man muss ja auch mal über leichte Dinge sprechen, oder findest du nicht?
Doch. Und in der Sendung wird das auch so sein, die wir jetzt hier bei Offen machen, gemischten Doppel. Da kann alles Mögliche vorkommen. Also nicht nur das Doppel ist gemischt, würde ich sagen, sondern auch die Themenvielfalt, oder?
Wenn es klappt. Es ist so ein bisschen experimentiermäßig. Das habe ich jetzt zu Beginn der Sendung bestimmt auch schon mal gesagt. Es ist experimentiermäßig. Wir wollen mal gucken, ob wir so eine Stunde vor Abendshow füllen können mit interessanten, leichten Themen. Oder nicht immer ganz leichten, aber doch meistens leichten Themen. Bei uns im Podcast ist es ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber da muss man dann halt durch.
Genau.
So, genug der Leichtigkeiten. Das Jahr hat hoffentlich bei euch auch gut angefangen und bei Ihnen auch. Ist 2022 besser als 2021?
Kann ich ja noch nicht sagen. Und das ist ja immer sowas mit diesen willkürlich gesetzten Grenzen. Mhm. Aber komischerweise funktioniert es doch psychologisch betrachtet immer. Auch wenn die Dinge, die mich am Ende 2021 sehr niedergedrückt haben und die ich auch immer noch als bedrückend empfinde, sowohl privat als auch so gesellschaftlich, ist es schon so, dass ich jetzt das Gefühl habe, neues Jahr, neues Glück. Ich habe am Anfang jeden Jahres immer so das Gefühl, das liegt noch in aller Frische vor mir. Ich weiß nicht, geht es dir auch so oder macht das für dich gar keinen Unterschied, diese Jahreswende?
Früher war das so. Also früher war das so eine Grenze, gerade als Kind und Jugendlicher oder so, da war das ganz klar. So, da war das neue Jahr, da konnte alles passieren. Es hat sich irgendwann gelegt. Weil das ja doch ein kontinuierliches Leben ist und Sachen nimmt man mit rüber. Und es gab auch früher so diese, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch in der Familie, so diese Rituale. Vor dem Jahreswechsel nochmal baden, damit man keinen Dreck mit rüber nimmt und solche Dinge. Also so.
Ne? Das überlege ich gerade, ob wir vor dem Jahreswechsel nochmal gebadet haben.
Bei uns war das so.
Ich weiß nur, dass die Erwachsenen immer schon so ein bisschen anfingen vorzuglühen und wir kriegten damals ein sagenhaft schauerhaftes Getränk. Wir Kinder, nämlich Fanta mit einem Schuss Eierlikör.
Bah, was ist das denn?
Das war wirklich sehr widerlich, aber wir waren total stolz drauf, dass wir auch ein bisschen was Besonderes mit Schuss vor Silvester schon bekam, vor null. Aber das war ein sagenhaft furchtbares Getränk.
Nee, also um Gottes Willen.
Aber das gehörte dazu.
In meiner Kindheit Alkohol? Nee, aber...
Ich überlege auch, kann das sein? Ich fürchte ja.
Was denn?
Dass da schon Eierlikör drin war. Also gar nicht viel, aber...
Nee, aber Fanta mit Eierlikör?
Ja, bappiger ging es eigentlich auch.
Diese Mischung ist irgendwie so pervers.
So, ich habe übrigens gesagt. Den Beutel entfernt aus dem Tee.
Du hast jetzt die Teebeutel entfernt. Also ja. Wir können gleich mal die Tees probieren hier.
Ja.
Granatapfel. Gut, dass da keine Stückchen drin sind.
Ich erinnere mich noch an meinen ersten Granatapfel, aber dann sind wir heute wirklich nur am Plaudern.
Ist ja okay.
Also, meine Oma brachte ihn mit aus dem Urlaub. Wo war sie? In Spanien? Oder ich weiß gar nicht. Sie brachte einen Granatapfel mit. Und der hat ja mit dem Apfel gar nichts zu tun. Eine total raue Schale und innen drin sind lauter so kleine Kerne. Also ja. Das sind ja keine Kerne. Man kann sie ja essen. Mhm. Also, okay, man kann auch Kürbiskerne essen, aber sie sind weich wie eigene kleine Früchte.
Ja.
Aber ich weiß noch, dass ich total überrascht war, dass das Ding Granatapfel ist.
Und hat dir das geschmeckt?
Ich glaube nicht so besonders, aber es war halt eigentlich eine totale Sensation.
Ich habe es auch mal probiert und mir hat es nicht so geschmeckt.
Also ich glaube, mir hat es auch nicht so geschmeckt, aber dass wir einen Granatapfel hatten in Herten mitten im Ruhrgebiet, das war schon was Besonderes damals. Mhm. Muss so 77 oder so gewesen sein.
Aber der Tee schmeckt, also. Tust du da Zucker rein?
Nee. Da tue ich nichts rein.
Das ist manchmal interessant, wo man so Zucker reintut und wo nicht. Also ich habe jetzt alle Tees ohne Zucker getrunken, die ich jetzt in den letzten Tagen hier getrunken habe. Obwohl ich ja normalerweise ein Süßer bin. Aber ja, interessant. Nee, gut. Also wir waren ja schon über den Tee hinaus und waren irgendwie beim neuen Jahr.
Achso, Rituale, Familienrituale.
Rituale und auch neues Jahr, alles neu. Ne? So, das war früher so, also heute ist das, finde ich, gar nicht mehr so möglich. Also wir haben jetzt vor dem Jahresende zwei doch recht niederschmetternde persönliche Nachrichten erhalten und die gehen dann natürlich mit. Ja? Das habe ich als Kind so nicht empfunden. Das kam eigentlich selten vor, dass Sachen mit rübergingen ins neue Jahr.
Aber ja, das neue Jahr war immer ganz frisch.
Ja.
Morgens Knalle einsammeln.
Das war bei uns auch so. Diese Raketen oben abgesprengt, die sozusagen die Deckel von den Raketen. Und genau, die haben wir dann morgens wieder eingesammelt. Und
aber dann war es auch still. Also am 1. Januar wurde, wenn überhaupt, dass du mal 2 bis 3 Knalle an einem Tag gehört hast, dann war das viel.
Ja, ja.
Das heißt, es war ein ganz junger, frischer Tag und ganz neu alles. Und sie fingen ja auch nicht so früh an damit. Ja, dieses Jahr war es auch nicht mehr so wenig wie letztes Jahr mit der Knallerei.
Genau, letztes Jahr war es ja richtig toll. Da haben wir Glocken gehört um 0 Uhr von den Kirchen rundherum.
Ja, dieses Jahr war nichts. Keine Glocke mehr
wieder,
gehört.
War wieder Knallerei angesagt, ja.
Aber trotzdem kann es nur besser werden. Neue Sendungen beim Ohrfunk, neues Glück. Ja, vielleicht neues Arbeitsfeld. Mal sehen. Aber...
Genau, darüber sprechen wir noch, wenn du mal weißt, was du eigentlich neu machen musst bei deiner Arbeit. Aber leider eben auch neue Corona-Höhen.
Ja.
Muss man ja auch sagen. Irgendwer hat gestern geschrieben, die neuen Inzidenzen steigen senkrecht wie eine Wand. Innerhalb einer Woche verdreifacht die Inzidenzwerte in Deutschland. Das hat es noch nie gegeben. Und ich erinnere mich noch, Mitte der Woche lagen sie irgendwie bei 260, jetzt sind sie bei 360. Mhm. Oder heute, habe ich noch gar nicht gehört, also gestern waren sie bei 360. Und ich fürchte, das geht erstmal so weiter. Und es ist wieder so ein Ding, wo man denkt, ja, aber eigentlich, wir tun ja alle alles Mögliche. Wir lassen uns boostern und jetzt hilft das wieder nicht. Wir laufen immer hinterher. Und rund um uns herum Hotspots, also Frankfurt jetzt zum Beispiel, wo du normalerweise arbeiten
musst. Ja, Frankfurt ist jetzt sogar einer der größten bundesweit. Also ich habe schon gedacht, Doppler. Ja. Wie sich das auch verschiebt. Erst Sachsen und Bayern. So ganz eindeutig am Start und auf einmal jetzt verschiebt sich das alles und jetzt ist Frankfurt absoluter Hotspot. Das ist schon, ja, bedrohlich.
Und was hältst du von unserer neuen Bundesregierung und ihrer Anti-Corona-Politik?
kann ich noch gar nicht sagen. Im Moment kann ich noch gar nicht so richtig unterscheiden, was ist Aufräumen von der alten Corona-Politik und was ist wirklich neue Corona-Politik. Vor allem tue ich mich da sehr schwer, weil ich persönlich selber auch überhaupt nicht wüsste, was jetzt im Moment noch richtig ist. Also nehmen wir zum Beispiel mal die verkürzten Quarantänezeiten in wichtigen, in lebenswichtigen, versorgungswichtigen. Es geht ja nicht immer nur um Mediziner oder um sowas, sondern es geht ja auch um Versorgung mit bestimmten Gütern, über die wir gar nicht nachdenken zum Teil. Um Strom, um Wasser, um was nicht alles geht es. Und da kann man natürlich einerseits einwerfen, erstmal, wenn man ganz human denkt, könnte man sagen, selbst wenn man nach 5 Tagen schon wieder arbeiten darf, geht es den Leuten vielleicht immer noch so beschissen, dass sie gar nicht arbeiten könnten, richtig? Mhm. Und müssen trotzdem wieder hin, wenn sie sich frei testen. Ja. Aber selbst wenn wir davon absehen, ist das wirklich gut? Ist das dann vorbei nach 5 Tagen? Hätte es so normalerweise nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite heißt es jetzt in Nachrichten, es gibt immer mehr Sorgen um die Versorgungslage in Deutschland. Ja. Und wenn die das in den Nachrichten schon sagen, ohne da konkrete Beispiele zu nennen, also in den normalen Radionachrichten meine ich jetzt, dann haben die wahrscheinlich schon Vorstellungen davon, was da diesbezüglich auf uns zukommen
wird. Ja, und gleichzeitig sagen die Ärzte, nee, das kann man doch so nicht machen, selbst wenn die freigetestet sind. Was glaubt ihr eigentlich? Erstens macht es uns viel mehr Arbeit, das dann dauernd, wir müssen ja dauernd wieder testen und wieder testen. Und außerdem, das überlastet uns ja sowieso. Und wenn die Quarantäne länger wäre, könnten wir einfach eher abwarten.
Ja? Jetzt heißt es ja auch, dass nicht nur die Intensivstationen ein Problem haben, sondern Krankenhäuser ganz allgemein. Wir haben immer nur an die Intensivfälle gedacht, aber selbst leichtere Covid-Fälle brauchen unter Umständen Sauerstoff oder sonstige Versorgung. Also der Notstand greift auf die normalen Stationen jetzt zurück. Ich meine, es hat nichts mit der Quarantäne zu tun. Ich will nur sagen, die ganze Lage ist so kompliziert, dass ich auch nicht weiß, wie ich sie lösen würde. Ja, wie finde ich die Politik? Ich finde sie etwas transparenter, sofern ich das als Laie überhaupt beurteilen kann. Mhm. Das kann ich schon mal sagen.
Ich finde, dass der Umgang mit den Corona-Leugnern in der Öffentlichkeit sich ein bisschen verändert hat.
Ja, die Polizei geht ja jetzt auch mehr vor.
Ja, zum Teil. Also zum Teil tun sie es auch nicht, je nachdem, wo du bist, weil das ist ja sowieso auch keine Bundesangelegenheit, das ist ja sowieso Ländersache. Ja, ja. Aber die öffentliche Wahrnehmung, also dass auch von Politikern und Politikerinnen öffentlich gesagt wird, jawohl, da sind eine ganze Menge Nazis mit am Start, was man vorher so nicht gehört hat.
Ja. Ja, wobei das ja jetzt eher mit der Politik gegenüber Rechten als mit der Corona-Politik zu tun hat, nach der du mich gefragt hast.
Ja, ja, klar, aber es wird ja so gemischt und so. Klar, du hast recht mit der Corona-Politik. Ich wollte nur sagen, dass das so neue Akzente sind, die man so ein bisschen mitbekommt.
Das stimmt.
Die ich ganz gut finde.
Man die gibt es ja in allen möglichen Feldern und die meisten finde ich eigentlich ganz gut.
Und das stimmt. Es gibt natürlich auch andere, man kann natürlich auch wieder viel kritisieren, also gerade im außenpolitischen Bereich könnte man viel kritisieren, es sterben immer noch Flüchtlinge im Mittelmeer zwischen Weißrussland und Polen sind immer noch viele Flüchtlinge, dann gibt es das Thema Ukraine und Russland, wir sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir diesen Aufmarsch, den die Russen da veranstalten, nur so nebenbei wahrnehmen.
Naja, aber da haben ja wohl die Frau Baerbock und der, wie heißt der,
Blinken.
Der? Blinken, genau. Blinken, die haben da wohl recht klare Worte gefunden.
Haben
recht
sie
wohl, einige Worte.
Ja.
Also ich sag mir mal, das ist alles auch noch viel zu früh. Ich würde erstmal noch ein bisschen abwarten, bevor ich das so richtig beurteile. Man hat das für
100 Tage, ne?
Und kann über einzelne Themen immer schon mal auch seine Meinung abgeben. Ich lege mich da auch nicht auf die 100 Tage fest, weil ich bin keine Politikerin. Ich habe keine Ahnung, wie lange man braucht, um sich da zurechtzufinden. Aber ich gucke halt einfach erstmal noch und hoffe auch da, dass es jetzt 2020 ein klareres Bild gibt und man dann mehr sagen kann.
2022, meine Güte. Mir fällt das immer wieder ein, wenn ich die Jahreszahl höre, dass ich mich erinnere, das war, glaube ich, der 13. März 20 oder so, wo hier die ersten Sondersendungen zur Pandemie, wo wir noch hier gesessen haben, HR1 gehört haben, weißt du noch, diese Sondersendung, wo dann Volker Bouffier auch eine kurze Rede gehalten hat.
Und
das ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Das ist unglaublich. Das ist ich weiß nicht, ein das ist ein Vierzigstel deines Lebens oder so. Ja.
Ja, und ich beobachte immer wieder, wie sich Gewohnheiten entwickeln. Das finde ich ganz faszinierend. Man sagt ja immer, man braucht als Mensch 6 Monate, um eine Gewohnheit umzustellen. Mhm. Und jetzt laufen alle Menschen mit Masken herum und viele können das gar nicht mehr ohne denken. Und andererseits war ich jetzt knapp 1 Monat nicht aus dem Haus. Da musste ich mich schon wieder dran erinnern, meine Maske einzustecken oder aufzusetzen. Ich bin mal gespannt, wie fest sich das auf Dauer wirklich setzen wird. Wie lange werden wir das noch tun müssen? Aber die meisten Menschen haben sich da so dran gewöhnt.
Soll ich dir mal eine richtig gute Nachricht...
Als wäre es nicht anders gewesen.
Eine richtig gute Nachricht verkünden?
Erzähl.
Christian Drosten.
Ja.
Also der Messias unserer Tage. Christian Drosten hat gesagt, für die Leute, die sich impfen und boostern lassen und auch nochmal impfen lassen, wenn es einen angepassten Impfstoff gibt, wird, wenn alles gut geht, die Pandemie im Laufe dieses Jahres vorbei sein.
Naja, hoffen wir mal drauf, ne?
Er sagt zwar, auch im nächsten Winter wird es eine Welle geben, aber die wird die Geimpften, Geboosterten und nochmal angepasst Geboosterten nicht mehr so stark betreffen.
Naja, warten wir das mal ab, was für eine Mutante dann kommt und wie das dann so aussieht. Ne?
Ja, es hat ja jetzt wieder eine neue gegeben. Aber da hat man sehr schnell gesagt, die ist nicht so gefährlich und wird wohl nicht dominant werden.
Na dann.
Tja. Gut, Thema Corona. Vielleicht sollte ich zwischendurch mal sagen, ihr könnt uns übrigens auch... Auf unserer Seite oder so mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Es gibt ein Kontaktformular auf blog.jens-bertrams.de und natürlich auch auf www.ohrfunk.de.
Da können Sie auch hinschreiben, studio@ohrfunk.de.
Info vielleicht
besser. Oder info@ohrfunk.de, wenn es Anregungen oder Kritiken zu unserer Sendung gibt. Freuen wir uns immer.
So, Bianca, was liest du?
Ich erzähle heute was von etwas, was ich jetzt gelesen habe. Ich habe jetzt eine Trilogie beendet, habe mich eine Weile mit der befasst, wo wir heute so im generell eigentlich eher leichten Tonfall pflegen. Passt das ganz gut. Wir haben mal hier was gemacht über die Erdmännchen. Mittlerweile Quintologie.
Nee.
Doch, Heptologie. Genau, 6 gibt
es. Nein, nee, dann ist es... Na, egal.
Also ja, 6 Bände gibt es, glaube ich, über die Erdmännchen. Und die wurden damals von einem Moritz Matthies geschrieben, von dem schon jeder wusste, dass es ein Pseudonym war. Das waren nämlich eigentlich 2, nämlich Edgar Rey und Hans Rath. Und die haben jeder für sich auch einzelne Bücher geschrieben. Der Edgar Rey hat zum Beispiel ein sehr gutes Buch über die Entstehung des Films Der blaue Engel geschrieben, also aber ein Roman darüber geschrieben. Und Hans Rath hat unter anderem eine Trilogie geschrieben über Gott. Also der erste Band heißt Und Gott sprach, wir müssen reden. Der zweite heißt, der Teufel ist auch nur ein Mensch. Und der dritte, den ich jetzt zu Ende gelesen habe, heißt, und Gott sprach, du musst mir helfen. Genau, und das habe ich jetzt zu Ende gelesen.
Gottes Willen. Also, wenn wir jetzt schon bei Gott sind, ist das so leichte Kost, wie es sich anhört?
Ja, auf jeden Fall. Also, es geht um den Psychotherapeuten Jakob Jacobi. Der fristet da so mehr oder weniger immer so am Rande sein Dasein. Die Praxis läuft so lala. So richtig genug Geld hat er eigentlich nie, obwohl er eine Frau hat, von der er sich aber getrennt hat. Die hat irgendwie 18 Millionen Euro geerbt.
Oh.
Und ist aber eine ziemliche knauserige Zicke. Jedenfalls, dieser Jakob Jacobi, der trifft dann irgendwann einen Mann namens Abel Baumann. Der kommt auf ihn zu und das ist ein ganz verrückter Kerl und Jakob Jacobi denkt, den muss ich irgendwie vor sich selbst schützen. Dem will ich helfen und der hat auch ein ganz konkretes Anliegen, dieser Abel Baumann, und möchte mit ihm reden, weil er sagt, er ist Gott und er ist im Moment in einer Sinnkrise.
Okay.
Ja, und Jakob Jacobi denkt sich natürlich, klar, es gibt alle möglichen Formen von Visionen, dass jemand denkt, er sei Gott und ich kümmere mich mal um den. Ja, das wird aber dann immer schwieriger. nicht zu glauben, dass Abel Baumann tatsächlich Gott sein könnte. Ja, und der ist aber ein ganz anderer Gott, als man sich unseren Herrgott so vorstellt.
Okay.
Wir lernen auch Teile seiner Familie kennen. Also es ist alles ganz interessant und eigentlich auch sehr lustig. Jakob Jacobi lernt auch einiges über sich. Na klar, im zweiten Band, logisch, das sagt ja schon der Titel, ne? Da gibt es dann eine Begegnung mit dem Teufel. Und im dritten Band, naja, da möchte ich gar nicht zu viel dazu verraten. Da hat dann Gott einen Spezialauftrag für Jakob Jacobi. Und wir lernen was über die Umarbeitung der 10 Gebote und so weiter. Ui. Es ist sehr schön, es ist sehr lustig, es ist sehr leicht, es ist aber auch nachdenklich. Und Johannes Steck liest es und ich mag ihn ja nicht immer als Leser, aber ich sag mal, das ist gelungen. Das ist einfach was leichte, schöne Kost. Und der letzte Band ist auch eine Weihnachtsgeschichte. Wenn Sie das ausreichend strecken, dann reicht das vielleicht bis Weihnachten. Und außerdem kann man sowas ja auch mal mitten im Jahr lesen. Also das ist im Moment meine Empfehlung. Das war meine Urlaubslektüre in den letzten Tagen und das ist richtig schön. Und du, was liest du?
Ach Gott, ich habe alles Mögliche. Also ich bin ja jemand, der hin und wieder sagt, ich muss bestimmte Dinge nochmal lesen. Ich habe jetzt nochmal das Jesus-Video und den Jesus-Deal von Andreas Eschbach gelesen.
Gefällt es dir immer noch?
Gefällt mir immer noch. Kurz nochmal zum Inhalt. Geht, wie man sich das so denkt, es geht um einen Fund bei einer Ausgrabung in Israel. Da wird die Anleitung zu einer Videokamera gefunden, die noch nicht auf dem Markt ist. Und man kann das Alter dieser Anleitung auf 2000 Jahre festlegen. Und der junge Mann, der das gefunden hat, Stephen Fox heißt der, so ein ein Weltenbummler, reicher Weltenbummler, junger Mann, IT-Spezialist nebenbei auch noch. Und schlussfolgert ganz schnell, dass da jemand Jesus gefilmt hat. Und gleichzeitig wird diese Ausgrabung finanziert von einem Medienmagnaten, warum wohl? John Cowan mit Namen, und alle sind sie dann plötzlich hinter dem Video her, nicht nur John Cowan und Stephen Fox, sondern auch der Vatikan, der durch einen christlichen Mitarbeiter Cowans davon erfährt.
Ja,
kann man so sagen, ne? So über ein paar Umwege.
Ja, die wollen dann natürlich nicht, dass ihnen jemand bei ihrer Geschichte, die es so gibt in der Kirche, in die Suppe spuckt, nehme ich an. Ne?
Genau, es geht natürlich darum, dass die Kirche will natürlich nicht, dass der Glauben unterminiert wird. Das finden sie wichtig. Es geht gar nicht darum, die Wahrheit über Jesus herauszufinden. Man soll bitte glauben, denn nur dann hat man, das ist auch ein interessanter Gedanke, nur dann hat man etwas, was Zusammenhalt schafft, weil man eine bestimmte Erzählung hat. Also es ist sogar so, die Argumentation der Kirche kann man die sogar bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, ihre Methoden nicht. Aber die reine Argumentation ist vielleicht sogar nachvollziehbar. Was wäre, wenn wir über die Natur, die wahre Natur Jesu wirklich Bescheid wüssten?
Aber das heißt ja eigentlich dann, dass sie sich selbst nicht glauben. Aber das wäre dann jetzt mal eine Geschichte für sich.
Ja, natürlich.
Und finden die denn dieses Video? Kann man das schon vorher verraten oder behältst du das für dich? Oder ist das vielleicht wichtig, um den Jesus-Deal zu verstehen?
Es gibt zwei Videos und sie werden auch beide gefunden.
Mhm.
Und im zweiten Band kommt eine weitere Gruppe hinzu, die dann allerdings ganz andere und viel weitergehende Ziele verfolgt. Das sind nämlich die Evangelikalen in den USA. Und neben der spannenden und interessanten Geschichte erfahren wir eine Menge darüber, was die Evangelikalen in den USA so denken und glauben. Und das ist unter anderem deswegen wichtig, finde ich, neben diesem Buch, weil jetzt hatten wir ja in dieser Woche den Jahrestag des 6. Januar, also des Anschlags sozusagen auf das Kapitol, des Ansturms auf das Kapitol von einem Jahr, wo auch ganz viele evangelikale Republikaner mit dabei sind.
Andere Leute denken an drei Könige.
Ja, ich weiß. Ich nicht. Also das hat mich letztes Jahr so geschockt, dieser 6. Januar. Ich wollte eigentlich nur die Bestätigung von Bidens Wahlsieg hören und dann kam es da plötzlich zur Rebellion. Das hat mich extrem geschockt. Und es gibt eine Historikerin, Anna Brockschmidt, die tatsächlich nachweist und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Amerikas Gotteskrieger, dass die Evangelikalen ganz klar dahinterstehen und eine ganz bestimmte und heftige Vision eines Gottesstaates haben. Und wie viele Amerikaner sich diesem Ideal zugehörig fühlen und wie sie das in der Republikanischen Partei umsetzen, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und davon handelt, das muss man ehrlich sagen, zum Teil, neben einer spannenden Handlung an sich, auch dieser Jesus-Deal, aber eben in Romanform.
Also die wollen sich dieses Video auf...
Die wollen das Video haben, die wollen die Offenbarung des Johannes erfüllen, kann ich mal so sagen.
Ja.
Was auch immer darunter zu verstehen ist, will ich jetzt nicht verraten, aber es ist eben, sie wollen diese Offenbarung erfüllen und denen ist jedes Mittel recht.
Empfiehlt sich das denn, beide Bücher direkt hintereinander zu lesen? Die sind ja Jahre nacheinander erschienen.
Ja, aber sie sind extrem verzahnt. Wenn man den Jesus-Deal viel später liest, stellt man fest, Moment mal, von welchem Video ist hier jetzt eigentlich die Rede? Warum werden zwei unterschiedliche Szenen beschrieben? Es gab doch nur ein Video. Nein, es gab zwei. Und das muss man sich überhaupt erst mal wieder ins Gedächtnis rufen. Es ist alles so verzahnt. Wer hat wo welches Video geklaut? Und wessen Interessen stehen dahinter? Und man muss, es gibt so viele Anspielungen im zweiten Band, wo auf den ersten Band angespielt wird. Also die gehören zusammen, unbedingt.
Alles klar. Und wie lange, jetzt sagen wir mal hörbuchtechnisch, wie lange liest man denn so an diesen beiden Büchern?
Knapp 50 Stunden.
Also das ist schon eine ordentliche Lektüre. Ich würde sagen, das erste, was ich empfohlen habe, die Gottesreihe von Hans Rath, das sind so, naja, ich glaube 3x7 Stündchen oder 3x6,5. Ja. Das ist klein und wie gesagt, das kann man auch gut mal beim Bügeln lesen. Aber das sollte man beim Jesus-Deal und beim Jesus-Video, also genau genommen in der richtigen Reihenfolge, dem Jesus-Video und dem Jesus-Deal nicht machen, würde ich sagen.
Matthias Köberlin liest es, der liest es auch sehr gut. Und ich finde, es lohnt sich wirklich, das gründlich zu lesen.
Hast du andere Gedanken zur Religion oder zu Jesus oder was auch immer bekommen, nachdem du diese Bücher gelesen hattest?
Also was ich habe ist, ich habe Lust bekommen, mich über den historischen Jesus nochmal zu informieren, soweit man überhaupt etwas Historisches weiß. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, Religion, das habe ich schon vorher gesagt, aber das wurde auch durch diese Bücher mit beeinflusst. Religion ist meistens, weil sie ist von Menschen gemacht und sie liegt in der Hand von Menschen, ist sie ein Machtapparat. Selbst dann, wenn, wie ich eben schon gesagt habe, eine gesellschaftliche Idee oder eine Idee, eine positive Idee erstmal dahinter steht, das will ich den Leuten gar nicht absprechen, aber wie sie tatsächlich ausgeübt wird und mit welcher Macht sie ausgeübt wird, ich glaube, das ist überall dasselbe. Ich glaube, es gibt auch bis auf ganz kleine Religionen. Du hattest mal Kontakt zu einer ganz kleinen Religionsgemeinschaft, die da vielleicht wirklich nicht mit drin steckten. Ich glaube, es ist immer ein Übel.
Aber in den Büchern sagt man, glaube ich, nichts Falsches, wenn man behauptet, dass einem da sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Glauben begegnen.
Unbedingt, unbedingt.
Also Empfehlung von dir.
Ganz genau. Jesus Video und Jesus Deal von Andreas Eschbach. Und viel Spaß beim Lesen. Ich glaube, wir sollten auch mit Blick auf die Länge der Sendung hier auch aufhören.
Genau, ein bisschen Musik soll ja auch nicht zu kurz kommen.
Genau, zumindest in der Sendung, im Podcast natürlich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und nächste Woche erzähle ich was zum Thema Tee.
Ja, zum Thema Tee, genau. Sagt ihr, wenn sie es vergisst?
Ich vergesse es nicht.
Gut, bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.